ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Trumps Amerika. Ist das schon Faschismus? Ein Wort geht um an den digitalen Stammtischen von X und Co. in den Feuilletons unter Experten. Das F-Wort. Zuerst war es nur verhalten und leise, jetzt ist es immer deutlicher zu hören. Spätestens seit den Todesschüssen von Minnesota, seit die Einwanderungsbehörde ICE mit ihrem brutalen Vorgehen für Angst und Schrecken sorgt, seit bei vielen der Eindruck entstanden ist, die US-Regierung führt einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Die Gewalt, die Willkür, der autoritäre Durchgriff von oben machen Ungeheuerliches denkbar. Ist Donald Trump ein Faschist? Steht er, der Präsident einer der ältesten Demokratien der Welt, in einer Reihe mit Mussolini, mit Hitler, mit Franco? Sind die USA im 250. Jahr ihres Bestehens tatsächlich im Faschismus angekommen oder ist das alles Hysterie? Darüber wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Ich bin Michael Riesel und das sind meine Gäste. Der Historiker und Faschismusforscher Professor Dr. Sven Reichert von der Universität Konstanz, Armin Petschner-Multari, CSU-Mitglied und Gründer der Kampagnenagentur The Republic und Professor Dr. Volker Debkert, Historiker und Amerikanist an der Universität Regensburg. Herr Debkert, Sie sind in den Vereinigten Staaten geboren, haben einen Teil ihrer Kindheit dort verbracht. Ein Satz, den man in den USA gerade häufiger hört, ist das noch mein Land, mein Amerika? Geht Ihnen der Gedanke gerade auch durch den Kopf?
Das kann ich schon bestätigen, dass das natürlich nicht mit dem Bild übereinstimmt von Amerika, was ich kenne, was ich auch erfahren habe. Es scheint ja in zentralen Punkten den freiheitlichen Anspruch zu unterlaufen und auch die Idee, dass jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden könne und seinen eigenen Glücksvorstellungen nachhängen könnte, scheint ja nicht mehr zuzutreffen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch ein anderes Amerika. Es gibt ein Law and Order Amerika, es gibt ein konservatives Amerika. Das ist auch vielfach oder mitunter sogar das hässliche Amerika und das scheint hier momentan fröhlich Urständ zu feiern. Also insofern mein eigenes Verhältnis zu Amerika momentan unterläuft einem eigenen Stresstest.
Mhm. Zuerst die tödlichen Schüsse auf Rennie Good, am Wochenende der Tod von Alex Pretty. Die Brutalität der ICE-Einsätze und der Umgang der US-Regierung damit hat bei vielen Amerikanern für Entsetzen gesorgt. Trump hat jetzt angekündigt, er wolle die Lage deeskalieren. Sehen Sie denn da ein ernsthaftes Bemühen oder ist das alles Taktik?
Das ist insofern gewiss Taktik, weil eben ein großer Teil seiner eigenen Wählerschaft mit dieser offenkundig sichtbaren Gewalt nicht einverstanden ist. Wir wissen aus verschiedenen Umfragen, dass seine Wählerinnen und Wähler zwar ein hartes Vorgehen gegen die illegalen Immigranten durchaus befürwortet und die amerikanische Law-and-Order-Kultur erlaubt da ja auch drakonische Maßnahmen. Aber gleichzeitig will man eben so offene Gewalt in den Straßen dann doch nicht sehen. Und insofern fragt sich eben auch ein Teil seiner eigenen Wählerschaft, ob das noch das Amerika ist, in dem sie leben wollen und das er ihnen auch versprochen hat. Und da hat er ja offenbar vor allen Dingen auch in seine Wählerschaft reingehorcht und rudert jetzt schon erkennbar zurück. Also insofern ist es schon Taktik und Strategie, aber mehr um des eigenen Machterhalts willen, als jetzt wirklich die humanitäre Wende.
Herr Petschner-Multari, Sie haben gute Kontakte in die USA, insbesondere zu den Republikanern, gelten hierzulande als Trump-Versteher. Was meinen Sie, ist Trump bereit, einen Fehler einzugestehen, einzusehen, dass er zu weit gegangen ist?
Ich glaube, in dem Fall ist es wirklich so, dass man auch innerhalb der Republikanischen Partei bis hoch zum Präsidenten das natürlich einerseits aus wahrscheinlich auch taktisch-kommunikativen Beweggründen hinaus so jetzt angeht und ein bisschen zurückrudert, aber dass man auch, glaube ich, schon den tiefen inneren Wunsch hat, dass das nicht weiter zu derartigen Verwerfungen kommt. Und man darf auch das nicht alles so monolithisch betrachten. Es gibt innerhalb der Republikanischen Partei, selbst im Weißen Haus, unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Fraktionen. Susie Wiles, die Stabschefin, die ist zum Beispiel des Präsidenten, die ist zum Beispiel sehr rational und besonnen und hält dieses Vorgehen in Sachen ICE und diese ganz ideologisch getriebene Innenpolitik, die ja auch extrem kompromisslos ist, für falsch. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben ihren Stellvertreter Stephen Miller, der den ideologischen Kern im Grunde dieser Administration bildet, der sich dann im weitesten Sinne das Department of Homeland Security dann aufpeitscht. Auch Frau Noem selbst ist ja, also die Heimatschutzministerin ist ja selbst in der Republikanischen Partei schon, auch bevor es jetzt zu diesen Zwischenfällen gekommen ist, mit den Eisbeamten, mit den teilweise tödlichem Ausgang in der Kritik gestanden. Also das ist durchaus ein bisschen vielschichtiger und ich glaube, man hat schon erkannt, dass man das Ganze professionalisieren muss und dass man nicht einfach mit Knüppel frei jetzt hier Polizei und Abschiebearbeit leisten kann. Und die Tatsache, dass jetzt Tom Homans, der Border Czar, also der Beauftragte für die Grenzsicherung, jetzt hier die ICE-Operationen leitet, ein absoluter Profi.
Aber auch ein Hardliner.
Ist ein Hardliner, hat das unter Barack Obama schon gemacht, aber ist ein Profi eben. Ja? Also es gibt einen Unterschied, ob man Hardliner ist und das Ganze mit einem gewissen Anspruch und einer Seriosität macht. Ich glaube, Abschiebungen müssen Hardliner machen. Das ist nun mal nichts für zarte Gemüter. Aber das hat man schon erkannt. Und im Department of Homeland Security hat man einfach zu viel Ideologen und zu wenig Profis gehabt. Und das wird jetzt korrigiert.
Trump sagt, er will deeskalieren. Davor hat er, ohne eine Untersuchung abzuwarten, Alex Pretty als Attentäter bezeichnet, hat die Schuld am Tod von Rene Good der radikalen Linken gegeben, die Beamten provozieren würden, hat damit gedroht, das Militär nach Minnesota zu schicken. Herr Pecznamoltari, führt die US-Regierung einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung?
Nein, das glaube ich nicht, dass sie das tut. Ich bin auch sehr vorsichtig mit jetzt Parallelen. ICE wird hier teilweise mit der Gestapo und dergleichen verglichen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Es ist einfach extrem schlechte Polizeiarbeit. ICE ist ursprünglich eine Abschiebebehörde gewesen, die mit lokalen und vor allem auch in den Bundesstaaten mit den Behörden zusammengearbeitet hat. Diese Kooperation gibt es seitens der Demokraten beispielsweise nicht mehr. Demokratische Gouverneure weigern sich, mit ICE und der Trump-Administration zusammenzuarbeiten. Deswegen gibt es jetzt diese Greifkommandos und das ist einfach extrem schlecht. ICE hat sich verdoppelt von 10.000 auf über 22.000 Beamte innerhalb jetzt des ersten Jahres von Donald Trump. Das heißt, da werden sehr viele Leute eingestellt, die weder die psychologischen körperlichen, aber auch nicht die akademischen Qualifikationen für diesen Job haben. Und dass man in so einem polarisierten gesellschaftlichen Klima und dann auch in Krisensituationen und Extremsituationen, die Proteste, in die man sich da reinbegibt, das ist ja nicht nur einfach nette Leute, die mit einem Protestschildchen an einem Straßenrand stehen, sondern das sind ja teilweise auch wüste Ausschreitungen, auch teilweise linksradikaler Mob, der dann im Grunde auf verhetzte ICE-Beamte trifft. Und dass dann Leute, ICE-Beamte, die 52 Tage Ausbildung haben, in Deutschland dauert eine Polizeiausbildung 2 bis 3 Jahre, dass die dann im Affekt und im Kurzschluss schlimmste Dinge machen und Fehler begehen, finde ich in dieser Form jetzt auch nicht verwunderlich. Ich finde es nur komisch, wie Achselzucken die Administration das hinnimmt, aber offensichtlich ist auch hier jetzt das Maß voll.
Herr Reichert, noch ist nicht klar, ob und wie die Tode von Rene Good und Alex Pretty strafrechtlich verfolgt werden. Vizepräsident J.D. Vance hat den Beamten von ICE absolute Immunität zugesichert. Der Publizist Alan Posener schreibt dazu, so, mit der Beschwörung eines inneren Feindes, dem gegenüber die normalen Gesetze und Beschränkungen der Exekutivgewalt nicht gelten, beginnt Faschismus. Und Posener ist nicht der Einzige, der das Wort in den Mund nimmt. Zu Recht verwandelt Trump die USA in ein faschistisches Regime.
Ja, wir sind alle auf der Suche nach dem treffenden Begriff. Viele reden ja auch von Autoritarismus, Populismus und andere Begriffe, die mir allerdings die Dramatik der Entwicklung im ersten Jahr Trump II nicht richtig abzubilden scheinen. Es gibt viele Unterschiede zum historischen Faschismus und gleichwohl in der Rhetorik, in der Ideologie, aber auch in der Kritik und der Erpressung der Medien, des Wissenschaftssystems, der Gerichte und zuletzt im Aufbau solcher paramilitärischen Einheiten wie ICE einige Parallelen. Und deswegen glaube ich schon, dass man, ich bin ja etwas vorsichtiger mit dem Begriff Postfaschismus, ähnlich wie beim Postkolonialismus, also es werden Elemente des Faschismus weitergetragen und gleichwohl gibt es viele Unterschiede zum historischen Faschismus. Ich denke schon, dass sich jetzt gerade bei ICE nochmal zeigt, dass auch das Letzte, was viele Faschismusforscher daran gehindert hat, vom Faschismus zu sprechen, das letzte Element, nämlich der Paramilitarismus, sich doch zeigt und mit diesem Aufbau dieser schlecht ausgebildeten Behörde, deren Mittel also auch von 10 Milliarden auf 28 Milliarden fast verdreifacht worden sind, ist eine Art von Überwachung und Razzien möglich, die letztendlich ein bisschen nicht an die Gestapo, würde ich auch sagen, erinnern, sondern eher an die Hilfspolizisten der SA, die ebenso schlecht ausgebildet sind und die allerdings andere sozusagen ideologische Ziele hatten, politische Gegner zu verfolgen, auch KZs aufgebaut haben, Folter und Schutzhaft ohne Begrenzung durchführen konnten, KZs hatten. Aber gleichwohl gibt es eben diesen Art von Paramilitarismus, der gewissermaßen noch neben den Staat eingerichtet wird und nicht so stark kontrolliert wird, wie man sich das eigentlich von einer rechtsstaatlichen Polizei erhoffen würde.
Herr Debka, das wäre ja eine bittere historische Pointe. In dem Land, das an der Seite der Sowjetunion Hitler Deutschland besiegt und Europa vom Joch der Nazis befreit hat, ausgerechnet da kehrt der Faschismus zurück.
Also ich würde hier wirklich unterscheiden, einmal eben Faschismus und auch Totalitarismus jetzt als Begriffe auf der nach oben offenen Empörungsskala über das, was wir da sehen. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, dass wir unsere eigene Befremdung, dass vor allen Dingen auch die Gegner von Trump hier zu diesen großen Begriffen greifen, um jetzt ihren Unmut über diese Politik auszudrücken. Ich glaube nur, dass Faschismus keine gute analytische Kategorie ist, um zu erklären, was da in den USA passiert. Ich glaube, dass die amerikanische Demokratie seit jeher ein ihr innewohnendes Potenzial für Illiberalismus hat. Und wenn ich mir jetzt so die Geschichte des 20. Jahrhunderts allein nur angucke, ich meine, ich werde ja auch ständig gefragt, nach welche Bezüge sehen Sie zwischen der jetzigen Situation in den USA und Europa im 20. Jahrhundert? Da verweise ich eben auch darauf, ich sehe sehr viel mehr Bezüge in der amerikanischen Geschichte des 20. und auch des 19. Jahrhunderts. Ich meine, es fängt an 1918, 1919 mit den sogenannten Palmer Raids, eine erste staatliche Aktion gegen Linksextremisten. Wir haben die Lynchjustiz der 1920er Jahre auf dem Höhepunkt. Wir haben die McCarthy-Ära, wir haben die Internierung der Japanese Americans im Zweiten Weltkrieg. Also insofern, ich meine eben, dass Faschismus keine gute analytische Kategorie ist, um zu beschreiben, was da passiert, weil die amerikanische Demokratie ein Potenzial hat, diesen Illiberalismus aus sich selbst hervorzutreiben und mit den ihr eigenen Mitteln dann auch durchzuführen. Und da sehe ich eher in diesen Kategorien, sehe ich Erklärungskraft, als jetzt die Anwendung dieser großen Begriffe, die uns, glaube ich, den Blick verstellen für die vielen Dinge, die da jetzt gerade passieren.
Also da, ich würde einmal ganz kurz nur zwei kleine Sätze dazu sagen. Ich finde, wenn man das aus einer deutschen oder europäischen Perspektive betrachtet, dann macht man immer den Fehler und verwendet hier deutsche und europäische Maßstäbe und Bewertungskriterien. Das amerikanische politische System ist in der Auseinandersetzung generell viel härter, polarisierender und dadurch, dass es ein Zwei-Parteien-System ist, gespaltener, als das bei uns überhaupt der Fall ist. Und zum anderen ist natürlich auch die amerikanische Gesellschaft, ich würde sagen, gewaltaffiner und auch was den Einsatz von Waffen nicht jetzt sozusagen zur politischen Durchsetzung, aber als Kollateralschaden natürlich einfach, wie soll ich sagen, hat eine andere Duldungsfähigkeit. Ja? Also es gibt durch NGOs vom letzten Jahr Zahlen, da geht man von 1000 bis 1200 Tote durch den Einsatz von Schusswaffen durch Polizei und Sicherheitsbehörden aus in den Vereinigten Staaten. In Deutschland kommen wir vielleicht, wenn es ganz hart läuft, irgendwie auf 10 bis 20 raus pro Jahr. Ich will nur sagen, also dieses Gewaltpotenzial und dergleichen, das ist von Haus aus gegeben, nur wird es jetzt durch Trump eben rein politisch noch betrachtet und dadurch gibt sich dann vielleicht in der Analyse doch ein fehlerhaftes Bild.
Also einerseits würde ich meinen Vorrednern voll zustimmen. Natürlich gibt es amerikanische Traditionen, der American Exceptionalism, also dieser Nationalismus, der auch religiös aufgeladen ist, der uns immer schon befremdlich vorgekommen ist. Der Rassismus, die Apartheid, der Jim Crow, der Polizeistaat und die Gewalt sind keine Neuerfindungen der gegenwärtigen Situation. Auch der Antikommunismus hat natürlich eine viel längere Tradition. Gleichwohl sind das Radikalisierungen dieser Entwicklung, die man, glaube ich, nicht irgendwie wegwischen sollte und sagen sollte, das gehört alles zum amerikanischen Normalstil dazu. Und ich denke schon, dass gerade im Bereich der Ideologie poisoning the blood of our country hat Trump über die Migranten gesagt.
Ja, sie vergiften das Land, das Blut unseres Landes.
Das ist eine Sprache, die wir natürlich aus einem anderen Zusammenhängen kennen. Ich glaube auch nicht, dass der Faschismusbegriff ein europäischer sein muss. Also die neuere Faschismusdiskussion zeigt auch, wir haben schon jetzt seit den 1920er Jahren eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff, der natürlich nicht ganz trennscharf ist, aber es gibt doch eine ernstzunehmende wissenschaftliche Tradition, der man sich stellen muss. Und der zeigt auch, dass es eine internationale Bewegung ist und keineswegs nur auf Europa begrenzt. Also gerade in letzter Zeit wird viel über japanischen Faschismus geforscht. Aber diese Mischung aus radikalem Ultranationalismus, aus den rassistischen Attacken gegen Migranten, der Obsession mit Untergangsfantasien, die diese MAGA-Bewegung trägt, die Erlösung durch Gewalt, die Manipulation der Massen und der Wahrheit auch mit Truth Social und anderen Alternative Facts, diese populistische Politik, die sich gegen die Eliten richtet und die gewissermaßen die hart arbeitenden Amerikaner auf dem American Heartland in den Mittelpunkt stellt. Die Politik eines permanenten Ausnahmezustandes, kein Präsident, Franklin Delano Roosevelt vielleicht ausgenommen, es war ein Kriegszustand, hat so viel Executive Orders erlassen, dass die National Guard aufmarschiert und föderales Recht bricht, dass ICE sich anschickt, sozusagen auch ohne die föderale Einwilligung hier sich durchzusetzen. Die Einschüchterung der New York Times, die sozusagen der Kauf der Washington Post, die Einschüchterung der Presse, die dann auch nicht mehr im Weißen Haus zugelassen wird. Also das sind alles sozusagen Mechanismen und Politiken aus dem Repertoire von Orbán und letztendlich auch aus sozusagen Elemente des historischen Faschismus aufgreifend, wenn auch nicht im Vollbild. Aber da denke ich schon, diese Radikalisierung kann man nicht wegwischen und sagen, so ist Amerika nun mal.
Nein, aber ich meine gerade der Terminus Radikalisierung, der gefällt mir eben sehr gut, weil Donald Trump vieles auf die Spitze treibt.
Genau.
Und das eben unter Bedingungen jetzt vor allen Dingen auch von Ideologisierung und Moralisierung von Politik.
Ja.
Aber Radikalisierung suggeriert dann doch eher eine Kontinuität als eine Diskontinuität.
Aber,
und nochmal, ganz kurz, und sie suggeriert eben auch, dass das jetzt nicht irgendwie eine von außen kommende Kraft ist, sondern eben aus den Mechanismen der amerikanischen Demokratie entstehen kann. Insofern sind wir, glaube ich, bei Radikalisierung sind wir uns sehr einig, aber ich würde eben dann doch eher sehen, dass das eher ein kontinuitätssuggerierender Begriff ist,
Absolut.
Als jetzt dieser disruptive.
Absolut. Naja, gut, also das kann man jetzt zwei Seiten der gleichen Medaille betrachten. Ich würde sagen, es ist ein Prozessbegriff, der Faschismusbegriff, der ja gerade diese Übergänge, diese unklaren Übergänge und den allmählichen Eintritt in ein anderes Regime, meinetwegen nennen sie es jetzt autoritär, was mir sozusagen viel zu allgemein ist, weil es den Rassismus und die Ideologie gar nicht richtig abbildet. Aber diesen sozusagen Prozess, den bildet der Begriff ab, der Faschisierung dieser Gesellschaft. Und der scheint mir gerade im Hinblick auf diesen permanenten Ausnahmezustand eine wirkliche Gefahr zu sein und auch die amerikanische Demokratie zu gefährden.
Reichert, eine kurze Nachfrage. Der Grund, warum wir so ein Problem mit dem Faschismusbegriff haben, ist ja auch, dass die Wissenschaft da keine klare Definition hat. Was macht es denn eigentlich so schwer, diesen Begriff zu greifen?
Ja, weil es eben diese Übergangszustände, die Herr Depkert ja richtig benannt hat, immer wieder zum Thema macht. Das gilt aber auch für den Nationalsozialismus, der natürlich viele Traditionen des Kaiserreichs aufgegriffen hat. Das gilt selbst für den italienischen Faschismus, der mit den Fiancheggiatori, also mit der Krone, mit der Armee und mit den traditionellen Eliten der Kirche, immer wieder den Ausgleich gesucht hat. Und es sind sozusagen fließende Übergänge, die so ein faschistisches Regime kennzeichnen. Trotz aller Beschleunigung seiner Politik und Entschiedenheit seiner Politiker haben sie eben auch viele Elemente des, sagen wir mal, konservativen Nationalismus mit aufgegriffen. Und deswegen macht es das so schwer. Ich würde allerdings sagen, dass wir mindestens seit den 1990er Jahren früher, also die ersten Jahrzehnte der Faschismusforschung waren sehr stark vom Marxismus geprägt, davon sind wir weg, dass der Faschismus nur der Ausdruck sozusagen eines krisengeschüttelten Kapitalismus sei, sondern eben als politisches Phänomen ernst genommen wird seit den 1990er Jahren. Und Roger Griffin, einer der wichtigsten Faschismusforscher, hat damals auch schon von einem New Consensus gesprochen. Also sozusagen diese Vielgestaltigkeit der Faschismusforschung hat sich auch etwas begrenzt und man hat schon im Mittelpunkt auch diese ideologischen Elemente eines radikalen Ultranationalismus, der diese Glorifizierung und pseudo-religiöse Aufladung der Nation ins Zentrum stellt und gleichzeitig rassistische Elemente und ein starkes Feindbild propagiert, als Kern faschistischer Ideologie.
Aber Herr Reichert, das ist doch fast schon in der DNA der amerikanischen Republik von Anfang an. Der amerikanische Exzeptionalismus, die rassistische Begründung auch der Vorherrschaft der weißen Herren, dieser übertriebene Nationalismus, der being proud of one's country, das gibt's in also das ist doch ein durchgehendes Grundrauschen der amerikanischen Demokratie von Anfang an.
Ja. Kann man so sagen, und es natürlich gibt es diese Potenziale in der amerikanischen Geschichte. Aber Ich würde schon sagen, es ist ja auch interessant, ich habe neulich einen Vortrag von William Hitchcock gehört, über die Pressebewunderung für Mussolini in Italien in den USA in den 1920er Jahren im Hinblick auf die Mobilisierung, den Nationalismus, die Ordnungsvorstellungen, die sehr gut angekommen sind in der amerikanischen Bevölkerung. Aber das liberale Amerika, was Sie ja zu Anfang gesagt haben, was eben auch Teil der amerikanischen Tradition ist, von dem hört man wenig, lässt sich einschüchtern. Viele meiner Kollegen in Harvard bieten keine Kurse mehr an, die sozusagen möglicherweise in dem Verdacht stehen, der Trump-Regierung nicht zu gefallen. Und diese Gefahr der, sagen wir mal, Verkümmerung des liberalen Amerikas, die macht mir schon Sorgen.
Ja, Bajan Moltari, in einer Umfrage vom Frühjahr 2024 hat ein Drittel der befragten US-Amerikaner angegeben, dass sie einen starken Mann oder das Militär als kontrollierende Macht im Staat wollen. Wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, die haben mit Trump bekommen, was sie wollen, oder?
Ja, aber ich meine, diese Tendenzen gibt es ja bei uns inzwischen teilweise auch. Also das sind ja immer so Wellenbewegungen und generell würde ich sagen, und da würde ich vielleicht jetzt ideengeschichtlich nochmal ein neues Fass aufmachen, aber es gibt ja sozusagen eine Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum, Wohlstand und dergleichen und Akzeptanz von demokratischen Normen und Strukturen gibt es ja bei uns auch. Ja,
Herr Depkert, woher kommt denn diese autoritäre Sehnsucht?
Ja, das ist ja eine Sache, an der ich seit langem rumknabber. Weil die Sehnsucht nach dem großen Führer ist eigentlich nicht sehr amerikanisch. Also Barack Obama hat mal so schön gesagt, we Americans, we don't want to be governed, we govern ourselves. Also wir wollen gar nicht regiert werden, weil wir uns selbst regieren. Und insofern, woher kommt jetzt dieses Bedürfnis, woher kommt die Faszination, woher kommt das Verlangen nach dem starken Führer, der nun alles zu reparieren verspricht? Und Donald Trump verkauft ja eigentlich nur sich selber als Problemlösung. Und insofern ist aus meiner Sicht die Sehnsucht nach dem starken Führer eine Manifestation der Desorientierungskrise in den USA, eine Manifestation der Ideologisierung und Moralisierung von Politik. Und wir müssen uns ja klar machen, dass die Politik eigentlich zuvor bestehende sozialmoralische Spaltungen für ihre Zwecke ausgenutzt hat und damit jetzt selber zum Polarisierungsunternehmer wird. Und das produziert halt diese Desorientierungskrise in weitreichende Kreise hinein. Und also das ist für mich eigentlich so eine ganz zentrale Frage. Woher kommt in der amerikanischen Gesellschaft die Sehnsucht nach diesem freien Führer oder starken Führer? Und wo, Herr Reichert, kommt jetzt dann auch dieser vorausschauende Gehorsam her? Also dass die freie Gesellschaft nicht mehr Widerstand entwickelt und sagt, Mensch, was geht mich der Präsident da oben an? Ich mache hier in Harvard, ich mache hier irgendwo mein Ding. Also das sind Mechanismen, die ich eigentlich, wo ich noch sehr stark dran kaue und überlege, was wir daraus machen. Da habe ich auch noch keine Antwort drauf.
Ich habe auch keine richtige Antwort drauf. Allerdings sieht man ja auch gerade jetzt in der gegenwärtigen Situation mit den Vorgängen um ICE, dass es eben doch auch noch die amerikanische Zivilgesellschaft gibt und dass die Proteste nicht zu übersehen sind. Also insofern gibt es noch Grund zur Hoffnung, auch wenn tatsächlich jetzt, wenn man sich die Umfragen anschaut, das Zutrauen in die Demokratie und das, der Wille sozusagen, dass doch autoritär geführt wird, immer stärker wächst, gerade auch in den jungen Generationen. Das muss uns alle mit Besorgnis erfüllen.
Und da ist jetzt vielleicht noch ein Gedanke zum American Exceptionalism, auch aufbauend auf was Herr Pechner-Moltari gerade gesagt hat. Es gibt eben auch positive Aspekte. Also wenn ich mir so die amerikanische Geschichte angucke, ist eben gerade auch die Diskrepanz zwischen diesem exzeptionalistischen Anspruch und den tatsächlichen Realitäten, immer wenn die zu groß war, setzte das dann doch auch eben immer wieder Reformbewegungen frei, um die amerikanische Realität vielleicht ein Stück weit näher wieder an die Ideale anzupassen. Das ist dieses ganze Narrativ von der Perfectible Union, also die stets verbesserbare Union. Und insofern könnte hier auch gerade der Exceptionalism, der eigentlich eine ideologische Ressource ist, die für alles Mögliche eingesetzt werden kann, auch eben was Positives sein, weil viele Amerikanerinnen und Amerikaner ab irgendeinem Punkt sagen, das ist nicht das Amerika, in dem ich leben will. Und die Zustimmungsraten zu Donald Trump scheinen ja in diese Richtung zu gehen.
Herr Reichert, Sie haben gesagt, dass wir in dem, wie wir im Moment auf die USA blicken, Elemente faschistischer Herrschaft entdecken können. Welchen Sinn macht es denn, jetzt Sie als Historiker gefragt, Trump mit Hitler zu vergleichen, mit Mussolini?
Ich würde ihn gar nicht mit Hitler und Mussolini vergleichen. Das ist sozusagen das Programm der Neofaschisten. Ich nenne das jetzt Postfaschismus, der, wie gesagt, mit Elementen, es geht nicht um eine 1:1 Wiederaufführung des historischen Faschismus, sondern es geht um Elemente faschistischer Politik, die ich vorhin noch versucht habe zu beschreiben, als Prozess, der zunächst mal mit der Ideologisierung der Gesellschaft, auch Polarisierung der Gesellschaft anfängt, dann mit der Kritik an wichtigen rechtsstaatlichen Institutionen, neben den Gerichten, neben die Öffentlichkeit und die Wissenschaft und letztendlich dem Aufbau eines Ausnahmezustandes oder der Schaffung eines permanenten Ausnahmezustandes. Das, glaube ich, sind Elemente, die man jetzt im Moment beobachten kann. Zusätzlich auch noch eine Ansätze eines Paramilitarismus, auch den würde ich nicht mit dem historischen Faschismus vergleichen. Aber es sind doch Bezüge da, auch die ökonomische Autarkie war ein wichtiges Element faschistischer Herrschaft und die heimische Industrie zu schützen, protektionistische ökonomische Großräume zu schaffen, auch solch ein Denken sehen wir neben dieser Idee des pseudoreligiösen Führerkultes, der auch von der evangelikalen Bewegung in den USA getragen ist. Also es sind doch schon einige Elemente, die daran erinnern lassen und dass man wachsam sein soll, unter anderem auch, das wäre sicher eine wichtige Botschaft für Deutschland, dass die konservative Partei sich nicht derartig zersplittern darf, wie das die Republikaner angesichts der Magerbewegung getan haben, dass es hier darum geht, Geschlossenheit zu zeigen und nicht sich in Zersplitterung dieser Bewegung anzunähern.
Herr Deppgart, bis vor kurzem war das Argument zu lesen und zu hören, Trump könne gar kein Faschist sein, schließlich habe er keinerlei Eroberungsgelüste, keinerlei imperiale Ambitionen mit Venezuela, mit Grönland. Das Argument ist vom Tisch, oder?
Naja, das war aber auch vorher nie so richtig im Raum, weil die USA ja eben auch wiederum von Beginn an eine expansive Nation sind. Die territoriale Expansion ist geradezu auch noch wieder identitätsprägend gewesen in den USA. Es gibt verschiedene Formen der internationalen Expansion, was eben immer gar nicht mal auf direkte Kolonialherrschaft hinauslaufen muss. Es ist eigentlich eher charakteristisch für die amerikanische imperiale Expansion, dass man ökonomisch Regionen durchdringt und dass aus der ökonomischen Verflechtung dann auch politische Verwicklungen entstehen. Aber gleichzeitig, jetzt komme ich nochmal wieder zum amerikanischen Imperialismus als so ein Identitätsnarrativ zurück, behauptet zumindest ein Strang dieses exzeptionalistischen Narrativs, dass die USA unter anderem auch deshalb exzeptionell sind, weil sie eben nie versucht haben, ein Imperium zu werden. Das hat George W. Bush noch Anfang der 2000er Jahre gesagt. Also diese territoriale Ausweitung, die man jetzt irgendwie Trump unterstellt, die kommt wirklich so ein bisschen wie Geister aus einer längst vergangenen Welt, weil also diese territorialen Expansionsgelüste hielt ich persönlich eigentlich für durch die Politik des liberalen Internationalismus, der eben eigentlich auf kollektive Sicherheit gesetzt hat und nicht auf territorial definierte Sicherheit, die hielt ich eigentlich für überwunden. Und da reibe ich mir schon auch staunend die Augen. Aber wie gesagt, auch das erkläre ich jetzt weniger mit faschistischem Wollen oder mit faschistischen Elementen. Obwohl ich, also was Herr Reichert gesagt hat, da finde ich mich durchaus auch wieder. Ich meine eben nur, dass man das durchaus plausibel auch erklären kann aus den Mechanismen und Wirkweisen der amerikanischen Politik und Demokratie unter den jetzt besonderen Bedingungen fortgeschrittener sozialmoralischer Polarisierung und ökonomischer Unsicherheit und Desorientierungskrisen. Da sind wir, glaube ich, uns in der Form sind wir uns einig, in der Beschreibung der Phänomene, die uns alle Sorgenfalten auf die Stirn treiben sollten.
Darf ich da vielleicht noch eine kleine Bemerkung dazu machen? Ich glaube auch, dass dieser Imperialismus, den Trump zeigt, weniger mit dem faschistischen Siedlungskolonialismus der 20er, 30er Jahre zu vergleichen ist, weil ihm die völkischen Elemente fehlen. Also er will da keine Siedlungskolonien in Kanada oder Grönland, sondern es ist klassischer Imperialismus, der jetzt, das ist schon neu, dieses Erpressungspotenzial gegenüber auch den Freunden und den Alliierten zu benutzen, um diesen ökonomisch motivierten Imperialismus durchzusetzen. Und das scheint mir wirklich eine neue Qualität zu sein, gerade in einer multilateralen Welt. Aber vielleicht eher angeregt, weniger durch den historischen Faschismus, sondern durch Putin oder China. Jedenfalls zeigt sich so eine Großraumpolitik eher in der Gegenwart, als dass Rückbezüge auf den historischen Faschismus die Sache richtig erklären können.
Ja, und das ganz ohne Versuch, das Ganze überhaupt ideologisch zu verbrämen. Also das macht mich ja so fassungslos, dass er also nicht mal irgendwie sagt, wir versuchen in Venezuela die Freiheit zu etablieren, sondern sagt, ich will das Öl, ja, und ich schicke meine Ölkompanien. Ja. Das ist eben auch eigentlich, das ist auch ein Bruch mit diesen exzeptionalistischen Identitätsnarrativen, wo die USA eben das gerade nicht gemacht hat, denn das war immer im Verständnis der USA das, was die Europäer machen. Aber wenn die USA sich schon in die Welt expandieren, dann doch bitteschön, um Freiheit und Demokratie und Wohlstand zu expandieren. Und das gibt er völlig auf. Und das ist wirklich eine neue Phase.
Ja, Herr Petschner-Multari, das ist ja auch eine Frage, wenn wir fragen, rutschen die USA in den Faschismus. Ist Trump ein Faschist? Dann ist ja die zentrale Frage, welche Rolle spielt denn bei Trump eigentlich Ideologie? Hat er die überhaupt?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil darüber denke ich auch häufig nach. Ich habe ja vorhin schon Professor Patrick Deneen angerissen, der ja jetzt mit diesem mit dem Katholizismus, ein Stück weit mit dem Nationalismus, ja sehr stark J.D. Vance und dieses Umfeld beeinflusst. Ich glaube, Donald Trump hat das an sich nicht. Also, weil wir jetzt auch mit den Ölkompanien ansprachen. Für Donald Trump ist Politik ein transaktionaler Prozess und wir beobachten ihn aus einer politisch, teilweise ideologischen Perspektive, aber wir müssen ihn wahrscheinlich und seine Politik wie ein Business Case betrachten.
Was heißt transaktional?
Naja, er sagt, ich hätte gerne dieses und dafür möchte ich jenes. So, und gebe ich bereit, jenes zu geben. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist das sozusagen einfach eine materielle Entscheidung. So. Und das ist relativ logisch und verständlich. Wir haben nur, und gerade auch wir Europäer, die ja von wertegeleiteter Außenpolitik und dergleichen sprechen, die ich übrigens glaube, nur so weit funktioniert, wie es einen Hegemon, also Pax Americana und dergleichen gibt, die sich darum kümmern, die damit sehr fremdeln. Aber am Ende betreibt er Großmachtpolitik, aber nicht aus immer imperialer oder ideologischer Motivation heraus, sondern einfach, weil das Recht des Stärkeren geht und ich mache dir ein Angebot und du musst darauf eingehen oder eben nicht. Und das hat dann eben Konsequenzen. Aber das ist, wie gesagt, hat weniger einen ideologischen Kern und man sieht es ja auch bei der Innenpolitik sehr stark. Es ist, wenn Sie es heute fragen, für was steht die Republikanische Partei? Keine Ahnung. Was ist der ideologische Kern der Republikanischen Partei? Wie sieht die Republikanische Partei aus? Ja, also bei Reagan wusste man, für was sie stehen. Bei Bush mit den Neocons wusste man es auch noch. Also sowohl Senior als auch Junior. Bei Donald Trump weiß man es nicht. Und das liegt eben daran, dass es gar keinen ideologischen Kern mehr gibt. Beziehungsweise, dass es ein Free-for-All ist. Und Donald Trump macht das, was er in dem Moment in der Kosten-Nutzen-Abwägung für entscheidend und positiv hält.
Mhm. Im Grunde eine opportunistische Haltung, aber Herr Debka, trotzdem gibt es bei vielen Menschen dieses Bedürfnis, das, was in den USA passiert, als Faschismus zu labeln, von Nazis zu sprechen, frei sozusagen nach dem Motto, nennt das Kind doch endlich mal beim Namen, redet nicht um den heißen Brei herum. Dieses Bedürfnis, woher kommt das? Möglicherweise, weil man Trump zu lange als narzisstischen Showman abgetan hat, auch verharmlost hat?
Also ich glaube generell, dass die deutsche Auseinandersetzung mit den USA in beide Richtungen von Maßlosigkeit geprägt ist. Das ist eine ganz lange Tradition. Amerika war entweder das Land der Freiheit oder das Freiheitsgefängnis, wie Heine das beschrieben hat. Die USA waren entweder das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie Max Goldberger das in seiner Bewunderung für die amerikanische Industrie um 1900 geschrieben hat, oder sie waren eben der ausbeuterische Koloss auf der anderen Seite des Atlantiks. Ich erinnere an Obama, wo wir alle so begeistert waren, dass das jetzt wirklich unser Amerika ist. Die deutsche Begeisterung für Obama ließ sich in Amerika kaum vermitteln, schon gar nicht bei seiner zweiten Wiederwahl. Also ich glaube, die deutsche Auseinandersetzung mit den USA ist generell in beide Richtungen von Maßlosigkeit geprägt, die dann immer wieder verhindert hat, genauer hinzugucken, was da tatsächlich passiert und gleichzeitig anzuerkennen, dass Amerika dann doch irgendwie anders tickt.
Gut, aber Herr Debka, Entschuldigung, ist es im Moment nicht die Maßlosigkeit von Trump, die uns erschreckt? Das Einzige, was mich stoppen kann, ist meine eigene Moral. Mein eigener Verstand sagt ja im Gespräch mit der New York Times, und man fragt sich schon, spricht so ein demokratisch gewählter Präsident oder ein Diktator?
Dass Donald Trump keine einzige demokratische Faser in seinem Leib hat, ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. aber ich glaube, die Maßlosigkeit ist auch eben ein Teil von enttäuschter Amerika-Liebe. Das würde ich schon sagen, dass wir uns fragen, wo ist unser Amerika geblieben? Wo ist das Land der Freiheit, auf das wir auch unsere eigenen Freiheitsideale projizieren können? Also bei aller berechtigten auch Kritik an Donald Trump und auch das Unakzeptable seines ganzen politischen Gebarens, seine Empathielosigkeit, seine Brutalität. Aber das allein erklärt, glaube ich, die deutsche Anteilnahme momentan nicht. Das würde ich schon in Kategorien auch oder in diese längere Tradition von Maßlosigkeit
Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung zur Frage der Ideologie geben. Es kommt eben sehr darauf an, ob man Ideologie als geschlossenes, in sich geschlossenes, widerspruchsfreies Weltbild definiert. Dann würde man bei Donald Trump zu einem negativen Ergebnis kommen. Ein Showman, der sich oft widerspricht. Der im Übrigen, genauso wie Mussolini, irgendwie unterschätzt wurde als eine Person, die eigentlich gar keine richtige Ideologie habe. Aber es gibt doch Kernelemente, die natürlich mit der amerikanischen Tradition zusammenhängen und sie deutlich radikalisieren. Ob das der Erlösungsnationalismus ist, ob das die Idee des Rechts des Stärkeren ist, ob das diese Petromaskulinität ist, Drill Baby Drill, oder ob das die Wahrnehmung der Immigranten als Garbage ist oder als die politischen Opponenten als Vermin, also als ja, Schädlinge, Ungeziefer. Das sind alles Sprachfiguren der Radikalisierung eines Feindbildnationalismus, die, glaube ich, schon den Kern, trotz aller Zickzack-Politik von Trump, auch im Hinblick etwa auf die Tariffs, also auf die Steuerpolitik, Zollpolitik. Man kann schon ein paar Elemente benennen, auch wenn sie nicht widerspruchsfrei zusammenzukleben sind.
Die aber auch, ich meine, keines dieser Sprachbilder ist jetzt wirklich neu. Es ist immer wieder auch im Zusammenhang mit Feindbild. Und diese Feindbildkultur der amerikanischen Kultur finde ich ohnehin hochgradig interessant, weil Feinde in der amerikanischen Kultur eigentlich immer ideologische Feinde sind. Das sind Feinde, die den amerikanischen Way of Life in seinen Grundlagen in Frage stellen und deshalb auch mit Unbedingtheit bekämpft werden müssen. Also diese Kultur des Unbedingten, die an diese Feindbildkultur gekoppelt ist, hat für meine Begriffe damit zu tun, dass es eben immer ideologische Feinde sind und die können sich ändern.
Das können die Katholiken. Wo der Rubikon überschritten ist, wann wir sozusagen einen anderen Begriff benutzen sollen, um noch ein neues Element reinzubringen. Auch das eugenische Denken hat eine lange amerikanische Tradition. Aber wenn man bei Peter Thiel anguckt, was der unter Longevity versteht, oder wie das Elon Musk tut, ist ja auch kein Zufall, dass diese Menschen sehr viele Kinder haben und über White Supremacy die ganze Zeit reden. Natürlich hat das lange amerikanische Tradition. Ich halte diese Radikalisierung aber für derart stark, dass wir einen neuen Begriff brauchen. Meiner wäre der des Postfaschismus, um deutlich zu machen, dass es eben nicht der reine, sondern sozusagen Elemente des Faschismus aufgreift.
Herr Petschner-Multari, jetzt ist ja die Frage, kriegt man den autoritären Geist, den Trump, wie ich in dieser Sendung gelernt habe, nicht erfunden, aber dennoch entfesselt hat, kriegt man den wieder in die Flasche zurück und wenn ja, wie?
Das ist interessant. Ich kann da jetzt für eine gesamtgesellschaftliche Gemengelage in den USA schwierig eine Einschätzung geben, aber ich habe letzte Woche viel mit Leuten, die in der Republikanischen Partei entweder lange gearbeitet haben oder da in der Parteiführung immer noch tätig sind, drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, wie geht das denn dann weiter, ja, wenn dann irgendwann jetzt Schluss ist in 3 Jahren. Und dann meinten sie zu mir, es gibt aktuell nicht eine republikanische Partei, sondern es gibt 10, 20 verschiedene. Und die große Frage ist dann, welche Führungsperson sich durchsetzen wird. Und dann wird sich an dieser Person sozusagen die Linie der Republikaner und damit dann wahrscheinlich auch großer Teile des Landes dann wieder entlang ausrichten.
J.D. Vance?
J.D. Vance ist natürlich jemand. Das wäre dann eben das postliberale Milieu, die eigentlich sozusagen abgeschlossen haben mit der hyperliberalen Gesellschaft, die auf freie Entfaltung und Pluralität setzt.
Das heißt, der hat eine Ideologie.
Ja, der ist ideologisch geprägt, extrem, ja. Der hat auch ein ideologisch geprägtes Umfeld, der ist auch mit Peter Thiel. Also J.D. Vance hat 2 Pole und der eine Pol sind sozusagen die Silicon Valley Tech Bros und der andere Pol ist, ich nenne es jetzt mal katholisch, fast schon auch übrigens katholische Soziallehre, die damit, also fast so ein bisschen so ein christdemokratisches Verständnis, was soziale Fragen angeht, aber autoritär, streng konservativ. Ich mag den Begriff des christlichen Nationalismus nicht so gerne. Der ist mir so links immer aufgeladen und wird immer über alles drüber geschmissen. Aber das ist schon irgendwie eine Gemengelage, die sich abbildet. Bei Rubio, der ja aus Florida stammt, ganz anderes Weltbild, würde man wahrscheinlich eher wieder so ein bisschen zurück in die Bush-Junior-Ära driften. Aber einen Status quo ante, zu dem wird man, glaube ich, nie wieder zurückkehren. Und übrigens auch die Demokraten sehen ja gerade eine Polarisierung, ihre Ränder, die stärker werden. Ich wohne ja in New York und Zoran Mandami macht so einen frischen Eindruck. Aber da
der Junior-Bürgermeister, ja.
Ja, da gibt es ja auch übergriffige, autoritäre, antiliberale Züge. Ja, also das ist jetzt nicht nur ein rein republikanisches Phänomen.
Herr Depkart, steht und fällt der Trumpismus mit eben Trump?
Das ist für mich, und das würde ich auch gerne mal Herrn Reichert zu hören, also das ist für mich so eine der zentralen Fragen. Gibt es eine Mega-Bewegung ohne diese integrierende, charismatische Figur? Also verselbstständigt sich die Bewegung über einen Trump hinaus oder fällt sie dann doch auch in ihre verschiedenen Lager? Das ist ja auch keine einheitliche Bewegung in sich. Und das wäre für mich schon auch noch eine zentrale Frage. Also ist das jetzt wirklich eine durch diesen Charakter in seiner ganzen Idiosynkratie zusammengehaltene Bewegung, die auch nur von ihm zusammengehalten werden kann? Oder kann sie sich über ihn hinaus fortsetzen? Und das würde ich jetzt erstmal doch Zweifel anmelden. Ich glaube, dass zum Beispiel ein J.D. Vance dieses Charisma nicht hat. Ich glaube nicht, dass der diese integrative Wirkung haben kann. Insofern, das wäre für mich die Frage. Wie sehen Sie das denn, Herr Reicher?
Da können wir jetzt ja auch in den historischen Faschismus gucken, der sehr stark personalistische Diktaturen aufgebaut hat und es eigentlich nie gelungen ist, sozusagen Figuren neben Hitler aufzubauen oder neben Franco oder auch neben Mussolini. Also an sehr stark an das persönliche Charisma gebundene Form der Diktatur. Und ich sehe genauso wie Sie weder J.D. Vance noch Stephen Miller oder wem auch immer man da nehmen will, in der Lage, diese Bindekräfte die zu entfalten, die auch durch die Ideologiefreiheit, also in dem Sinne von geschlossenes Weltbild von Trump, besser funktioniert als bei den stärker ideologisch sozusagen agierenden Figuren aus der Magerbewegung. Am Ende wissen wir es natürlich nicht, aber ich meine Hoffnung ist auch, dass mit Trump eine neue Ära beginnen kann. Mit dem Ende von Trump meine ich.
Herr Beschner-Multari, eine Frage zum Schluss. Es heißt ja oft, dass Entwicklungen, die sich in den USA zeigen, auch irgendwann den Weg über den Atlantik zu uns finden. Herr Reichert hat das vorhin schon mal angedeutet. Gibt es Lehren, die wir hier in Deutschland aus dem Fall USA ziehen sollten?
Das ist eine gute Frage.
Herr Reichert meinte ja, es geht vor allem um die Konservativen, es geht vor allem um Ihre Partei, um die CDU, CSU.
Also ich glaube, dass die Christdemokratie oder die Konservativen im weitesten Sinne eine gewisse Sinn- und Identitätskrise haben und dass gewisse Leerstellen und vielleicht auch gewisse politische Versäumnisse, handwerkliche Fehler und auch ideologische Fehlstellungen und Weichenstellungen, die wir falsch gemacht haben, ja erst den Nährboden bereiten für Protest- und Populismusbewegungen. Und wenn ich jetzt sozusagen der Union da jetzt einen Rat mitgeben dürfte, und daran arbeite ich ja in meinem persönlichen Umfeld auch, ist es eigentlich, dass man die Bedürfnisse und die Strömungen populistischer Bewegungen aufnimmt, aber um sie eben in etwas Konstruktives, Positives und auch Professionelles umzuwandeln.
Heißt das weg mit der Brandmauer?
Also ich halte die Brandmauer an sich für schwachsinnig, weil sie ja offensichtlich nicht dazu führt, dass die AfD kleiner wird. Und ich halte auch nicht viel davon, dass man Leute und Positionen hinter einer Brandmauer verschwinden lässt und sagt, damit muss man sich irgendwie gar nicht auseinandersetzen, weil das ist alles bäh und böse. Aber de facto kann man mit der AfD in der heutigen Form ja auch nicht zusammenarbeiten. So. Also das ist ein großes Dilemma, aber dass die AfD entstanden ist, dass das Erbe Angela Merkels und das ist das Versagen etablierter Politik. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was Donald Trump nach oben gebracht hat, auch wenn ich Donald Trump und die AfD jetzt nicht in einem Atemzug so moralisch gleichgewichten würde.
Herr Deppgart, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist unser Blick auf die USA von rhetorischer Eskalation geprägt. Wie sollten wir richtig auf die USA schauen? Welche Lektionen sollten wir lernen?
Ich bin also generell immer gegen so 1:1 Übersetzungen. Das, was in den USA passiert, kommt dann auch früher oder später zu uns. Wir haben schon ein anderes demokratisches System. Wir haben keine Präsidialdemokratie. Also vieles von dem, was in den USA passiert, ist auch Ergebnis einer Präsidialdemokratie, wo eben das Parlament und die Exekutive jeweils unabhängig gewählt sind. Also da sind schon auch noch unstrukturelle Unterschiede. Aber ich glaube, was man doch eindeutig sehen kann, ist, wie demokratischer Konsens unter den Bedingungen von Moralisierung und Ideologisierung von Politik zu einem Grade erodieren kann, dass man Vielfalt als Bedrohung erkennt, dass man den anderen als politischen Feind sieht, der mit einem Habitus des Unbedingten unbedingt zu vernichten ist. Ich glaube, die Kultur, demokratische Kultur, ist die Kultur des Kompromisses, ist eine Kultur, in der man nicht Maximalforderungen durchsetzen kann. Es ist die Anerkenntnis von Vielfalt, das gute Kölsche Leben und Leben lassen. Und ich glaube, da muss sich in den USA dann doch langfristig was ändern. Das wird aber eine Zeit lang dauern. Es ist vor allen Dingen eben genau diese Erosion der Kultur des demokratischen Kompromisses.
Herr Reicher, Sie haben das Schlusswort. Wie wirken wir dieser Erosion, von der Herr Deppgart spricht, entgegen?
Ich würde Herrn Deppgart zustimmen, dass es darum geht, eine Politik zu finden, die sich nicht mit Dramatisierung und Polarisierung und Emotionalisierung des Politischen beschäftigt. Und da sehe ich die AfD, sondern dass es darum geht, ich sehe keine andere Partei, die die AfD Paroli bieten kann, außer die CDU. Und da geht es eben darum, eine andere politische Kultur, so wie Herr Deppgart das gesagt hat, des Kompromisses, des Ausgleichs zu pflegen, der Toleranz und der deliberativen Öffentlichkeit und der Macht des Arguments und nicht des Schreins oder des Zuspitzens und Dramatisierens. Und dann glaube ich auch, muss man etwas tun gegen diese Entgrenzung der Politik im Netz, also die Hassrede in den sozialen Medien, auch die Verwischung von Wahrheit und Propaganda. All das sind wichtige und wirklich bedenkenswerte und beunruhigende Elemente der Radikalisierung des Politischen. Und irgendwie muss man hier eine Form der Steuerung finden, um zu einer deliberativen Öffentlichkeit zurückzukommen.
Wir werden weiter darüber reden, hier im Forum bei SWR Kultur. Trumps Amerika, ist das schon Faschismus? Das war heute unser Thema. Mit dabei die Historiker Volker Deppkert und Sven Reichert, außerdem der Politikberater Armin Petschner-Multari. Am Mikrofon war Michael Riesel. Danke für Ihr Interesse und bis bald.